Aber ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der so groß ist. Ein Gott bist, von dem alles Leben ausgeht, von dem alle Hoffnung ausgeht. Ein Gott, der unsere Quelle sein darf. Ein Gott, der, zu dem wir nach Hause kommen dürfen, wo wir heute hier sein dürfen und an deinen Füßen sitzen dürfen, an deinem Ohr sitzen dürfen, an deinem Mund sitzen dürfen und wissen dürfen, dass du was in unser Herz hineinsprechen darfst. Dass du uns persönlich ermutigen darfst. Aber auch, dass wir ermutigt werden für die nächste Woche, die vor uns liegt. Nicht nur dein Wirken erkennen, was hinter uns liegt, sondern dein Wirken entdecken dürfen, was vor uns liegt, wo wir dich entleben dürfen. Ja, Herr, ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen. Ich würde mich gerne setzen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Und euch sein darf. Danke, dass du mein Mikro ausmachst. Nein, ich hoffe, euch geht's allen gut. Wir sind in unserer Serie Mosaic Culture. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den Titel das erste Mal gehört habe, musste ich ein bisschen schlucken, weil ich gedacht habe, ja, der ist ja mega cool, ich feiere ihn, aber irgendwo fehlt mir der Pforzheim. Es ist so, eigentlich müsste der Ekklesia Pforzheim Culture heißen oder so. Ah, ja, danke, danke, sehr schön, finde ich gut. Und ich habe überlegt, hey, wie kann das sein? Und ich habe überlegt, aber zu sagen, hey, wir sind Mosaic Family. Wir sind mehr als nur Pforzheim. So, wir denken vielleicht manchmal, ja, okay, das gilt für uns und unsere City, unsere Community, unsere Hood, da, wo wir uns wohlfühlen, sondern eigentlich sind wir als Mosaic Family viel, viel größer. Hey, da ist Stuttgart dabei, heute mega genial, Simon Lempenauer, der seit 10 Jahren mit Sonny zusammen, die haben die Kirche quasi aufgebaut dort. Und sie haben gesagt, hey, ihr geht in Sabbatical Time, geht quasi ein Jahr raus und guckt, wo nachher wo er mit Gott hingeht. Und er hat uns gebeten, quasi, ob wir Stuttgart mit einsteigen können, mit übernehmen können als Mosaic Family. Und es ist so cool, dabei zu sein, zu erleben, was es heißt, in Stuttgart eine Kirche zu haben, in Ulm dabei zu sein, was dort passiert. Aber genauso auch in Ehingen, wo so ein kleines Baby gerade ist, wo heute quasi das 4. Mal Gottesdienst stattfindet, vor Ort und live. Und es ist so genial zu erleben, wo Menschen sich für Jesus entscheiden. Und als Mosaic Family dürfen wir ein Teil davon sein. Als Mosaic Family dürfen wir diesen Traum mitleben, dass wir Kirche bauen dort, wo Reich Gottes entstehen darf. Und wir dürfen Kirche bauen hier in Pforzheim, weil du in Pforzheim bist. Weil du Teil von dieser Community bist hier vor Ort. Ja, Kirche ist dort lebendig, wo du persönlich bist. Du bist Kirche in deinem Alltag dort, wo du bist. Aber doch kann Kirche nicht nur aus einer Person bestehen, doch muss Kirche aus ganz vielen Menschen bestehen. Aus Menschen mit unterschiedlichen Begabungen, mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen, mit Ecken und Kanten, mit Rundungen, mit keinen Rundungen. Kann ich leider zeigen. Aber wir dürfen als Kirche erleben, was es heißt, gemeinsam zu wachsen und Leben zu teilen und darin voranzukommen. Und ich habe euch die Ehre, heute den 2. Teil von der Serie hineinzunehmen, Mosaic Culture. Aber als Mosaik, auch dieser Name, was verbindest du mit Mosaik als Titel? So, siehst du diesen Namen Mosaik und Mosaiksteine und dann denkst du vielleicht an so ein ganz altes Mosaikbild, so wunderschöne Badezimmer, wer kennt die noch so? Die eigentlich so nicht mehr ganz state of the art sind, aber ja, aber so ein bisschen. Aber sie sind einzigartig. Und irgendwo hat jedes Mosaik seine Individualität, seine Stärke, seine Klasse. So ein Mosaik wird eigentlich in dem Augenblick erst schön, wo ich 3, 4 Schritte zurückgehe und wirklich darauf gucken kann. Umso mehr ich im Detail bin, umso mehr erkenne ich diese Ecken, die vielleicht nicht gut sind, Sachen, die nicht schön sind. Ich kann ein Mosaik erst erkennen, wenn ich einen Schritt zurückgehe. Dann kann ich entdecken, wie schön ein Mosaik ist und was für Einzelheiten es auch hat und was für ein gesamtes Bild es ergeben darf. Aber als Mosaik möchten wir gemeinsam wachsen. Wir möchten gemeinsam als Mosaik Family Kirchen gründen. Standorte hinzugeben. Ja, heute sind 4 Stück auf der Liste. Wer weiß, in wie vielen Jahren vielleicht 15 Stück draufstehen. Ja, und wer weiß, wo überall. Und vielleicht sitzt heute hier der nächste Pastor von irgendeinem Campus, den wir gründen. Wer weiß das? Das liegt am Schluss in Gottes Händen, aber gemeinsam möchten wir Kirche gestalten, gemeinsam möchten wir Kirche bauen. Für viele Generationen. Nicht nur für die Generation von heute hier, sondern für die Generation von älteren wie von jüngeren Leuten. Wir möchten diese Menschen erreichen, dort, wo sie in ihrem Leben stehen. Wir möchten Nationen erreichen. Verschiedene Nationen, verschiedene Standorte, mit vielen Gottesdiensten. Wir haben Pforzheim, wir haben nicht nur einen, sondern wir haben zwei. So, eigentlich haben wir drei, wir haben den Freitagabend noch. Mit vielen verschiedenen Gottesdiensten. Aber zu wissen am Schluss, keiner von uns hier ist perfekt in der Kirche. Auch ich nicht, der hier oben steht, bitte. Und auch keiner, der sonst irgendwo unterwegs ist. Keiner von uns perfekt. Jeder hat seine Ecken und Kanten. Aber doch tragen wir alle dazu bei, dass dieses Bild, dieses Mosaik, ein wunderschönes Bild werden darf. Und doch bringen wir alles mit, was wir haben, weil Gott so viel Potenzial in dich hineingelegt hat. Und dieses Potenzial bringst du mit und gestaltest dieses Bild, Mosaik. Und damit darf ein Original Gottes entstehen. Weil du in Gottes Augen wunderbar bist, so wie du bist. Mit deinen Ecken und Kanten. Und das ist gut, auch mit den Rundungen. Gott hat uns lieb. Definitiv. Aber ich finde es so spannend zu wissen, wenn wir über Mosaik-Culture reden, dann reden wir eigentlich über zwei Punkte. Wir reden auf der einen Seite über den Punkt der Vision und auf der anderen Seite über einen Punkt der Kultur oder der Werte. So, das sind eigentlich zwei völlig unterschiedliche Bereiche und Mosaik-Culture deckt diese zwei Bereiche ab. In dieser Serie werden wir unseren Fokus auf die Werte legen. Aber ich möchte zuvor kurz was zu der Vision einfach sagen. Weil mir das am Herzen liegt, weil das eigentlich so das, den Rahmen gibt. Stell dir mal ein Fußballspiel vor, wo du keine Begrenzungen hast. So, vielleicht hast du dann am Schluss Straßen und Häuser, die Grenzen sind, aber wenn du nicht einmal Häuser und Straßen hast, dann macht dieses ganze Fußballding gar keinen Sinn. Dann ist es unendlich breit und verläuft sich irgendwo und nirgendwo. So, dieses Spiel macht keinen Sinn. Dieser Rahmen, diese Vision, die wir leben, das darf dieser Rahmen sein. Dieser Rahmen, in dem wir Entscheidungen treffen, wie wir Kirche gestalten. Dieser Rahmen, in dem wir langfristige Entscheidungen treffen. Und die Kultur ist das, wie wir gemeinsam zusammenleben. Das, wie das funktioniert, nachher zusammen zu sein. Das, wie wir gemeinsam dieses Ziel erreichen dürfen, dieses Tor zu schießen. Gemeinsam unterwegs zu sein. Die verschiedenen Strategien. Aber zuvor möchte ich ein bisschen auf die Vision eingehen und dazu werde ich meine Flipzahl holen. Ja, diese wunderschöne Flipchart. Seht ihr alle was? Ja, ihr seht alle was. Ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen auf die verschiedenen Visionspunkte. Ihr seht sie hier auch auf der Leinwand, aber ich möchte euch das ganz bildhaft nochmal zeigen. Dieser erste Punkt, den wir erleben möchten, ist Gott anbeten. Durch den Gottesdienst. Zu sagen, hey, wir lieben es, in den Gottesdienst zu kommen. Wir lieben es, Gott anzubeten. Gott groß zu machen. Ihn zu ehren. Gottesdienst. Gott anzubeten. Der zweite Punkt ist das Leben teilen. Wir lieben es, das Leben zu teilen durch die Kleingruppe. Leben gemeinsam zu teilen, was heißt es? Das heißt, wir gehen gemeinsam durch dick und dünn. Wer den Psalm 23 kennt, da heißt es, und ob ich schon wandere im finsteren Tal, dein Stecken und Stab tröst mich. Zu wissen, hey, vielleicht kann die Kleingruppe dieser Stecken und Stab sein, der dich tröstet, der dich unterstützt, der dir diesen Halt gibt in diesen schwierigen Zeiten. Vielleicht ist dir Sonntag manchmal zu groß, dann darf diese Kleingruppe diesen Unterschied in deinem Leben machen. Deswegen lieben wir es, das Leben zu teilen in diesen Kleingruppen. Ist völlig egal. Leben teilen in Kleingruppen. Der andere Punkt ist, zu Freunden Gottes zu machen, durch meine Mitarbeit. Wir sagen nicht, eine unserer Visionen ist es möglich, für Mitarbeiter zu bekommen, sondern die Vision ist, du darfst Menschen dazu führen, dass sie Gott kennenlernen, indem du dich persönlich einbringst, mit deinen Stärken, mit dem, was dir Spaß macht, zu Freunden Gottes machen. Vielleicht zu sagen, hey, das ist ein Teil der Vision, wir möchten möglichst viele Menschen zu Freunden Gottes machen. Wir möchten möglichst viele Menschen erreichen, dass sie die Liebe Gottes erleben dürfen und als Mosaik diese Kultur zu leben, der Gesellschaft zu dienen. Zu sagen, hey, ich möchte der Gesellschaft dienen. Zum Beispiel diesen Indoor-Spielplatz, den wir geplant haben. Surf the City. verschiedene Aktionen. Ich möchte der Gesellschaft dienen. Ich möchte dort einen Unterschied machen. Zu sagen, hey, ich möchte was hineingeben. Ich möchte etwas weitergeben. Aber wer von euch kennt das nicht alles? Wenn ich ganz, ganz viel gebe, vergesse ich, dass ich eigentlich auch was brauche, um was zu geben. Ich persönlich brauche einen Input und einen Output in meinem Leben. Diese Vision ist wunderschön, aber am Schluss ist sie nur möglich, wenn wir alle gemeinsam, wie jeder für sich persönlich, ein gesundes Verhältnis zwischen In- und Output hat. Zwischen einem gesunden Verhältnis zwischen geistlichem Input, aber auch zu sagen, hey, ich bin bereit, geistlich zu dienen, in der Kirche zu dienen. Ich kann nicht nur sagen, ich fange an, nur noch zu arbeiten, aber habe keinen Input mehr. Dann werde ich irgendwann kaputt gehen. Jeder von euch kennt das aus dem Berufsleben oder aus dem Leben persönlich, man nennt das auch Burnout. Zu sagen, hey, ich habe nur noch Output und werde nur noch gefordert, dann werde ich irgendwann dran kaputt gehen. Aber genau dasselbe Ding passiert, auch wenn ich nur in habe und kein Output habe. Wenn ich mich nur noch füll, dann werde ich auch dran sterben. Guck dir das Bild vom Toten Meer an. Das Tote Meer hat nur einen Zufluss. Der Jordan fließt hinein, aber wie viel Leben ist darin noch? Es hat keinen Output. Wenn wir in unserem Leben nur konsumieren, werden wir in unserem Glauben stagnieren. Dein Glaube wird erst lebendig in dem Augenblick, wo du auch etwas gibst. Glaube fordert dich auf, etwas zu geben und mutig zu sein. Mutig, etwas weiterzugeben, zu säen, etwas zu investieren und nicht nur in zu haben. Und wenn wir uns die Vision anschauen, teilt sie sich eigentlich in diese zwei Bereiche. Sozusagen Gott anzubeten und die Kleingruppe ist dieser Input. Das In, was ich habe in meinem Leben, was reinkommt. So in der Kleingruppe geht es nicht um das Prinzip, dass ich zu Hause meine Wohnung aufräume, wenn meine Freunde kommen zur Kleingruppe, sondern es geht um das Prinzip, ich habe einen Input, ich habe einen geistlichen Zeit, wo ich gemeinsam uns austauschen darf, wo wir erleben, was es heißt, durch dick und dünn zu gehen, was es heißt, den anderen im Gebet zu tragen, diesen geistlichen Input zu haben. Und zu Freunden Gottes zu machen, der Gesellschaft zu dienen, ist quasi dieser Output. Dieser Output, das, was ich hinausgebe. Und diese zwei Bereiche müssen sich irgendwo in der Waage sein. Ich glaube, das ist ganz gesund. Das muss jeder für sich selber wissen. Hey, wo habe ich Phasen, wo darf ich mehr Input gewinnen? Wo darf ich Output haben? Oder wo bekomme ich meinen Input her, wenn ich nur Output habe? Welche Freunde für mich sind eine Bereicherung und welche Freunde für mich sind eine Belastung? Das ist nicht negativ gemeint. Aber ich darf wissen, was tut mir gut, was ist mein Input und wo ist mein Output. Und wenn ich die Vision lebe, zu sagen, Gott anbeten, Leben teilen, dann darf es wissen, hey, es darf ein Input sein. Das darf mir mein Leben bereichern. Mein Output darf sein, ich möchte zu Freunden Gottes machen, ich möchte der Gesellschaft dienen. Das darf ich hinausgeben. Und auf diesem Prinzip, etwas zu geben und dafür etwas zurückzubekommen, darauf liegt ganz, ganz viel. Wir müssen uns mal Sprüche 11, 25 angucken. Da heißt es, jemand, der andere segnet, wird selbst gestärkt werden. Hey, wenn ich für jemanden bete, jemanden segne, dann stärkt mich das persönlich selber. Es ermutigt mich im Glauben. Wer anderen zu trinken gibt, dessen Durst wird ebenfalls gestillt werden. Wenn wir etwas geben, dürfen wir erleben, dass wir auch etwas dafür zurückbekommen. Aber wenn ich es nicht erlebe, dass nichts zurückbekomme, dann muss ich überlegen, hey, wo habe ich meinen anderen Input? Wo ist mein gesunder Ausgleich? Wo hält sich die Waage irgendwo gesund? Eine Vision ist nur so lang gut, solange sie gesund ist für uns als Menschen. Eine Vision darf nicht einen Druck auslösen in meinem Leben und muss sagen, ich muss noch mehr liefern. Weil dann wird die Vision eigentlich ungesund, weil es eine Belastung für die Menschen ist. Und deswegen glaube ich, eine Vision darf eine gesunde Ausgewogenheit haben zwischen Geben und Nehmen. aber doch müssen wir definieren, zu sagen, in unserem Mosaik-Culture müssen wir definieren, hey, und wie machen wir das zwischendrin? Wie leben wir diese Kulturpunkte untereinander? Wie leben wir die verschiedenen Bereiche zusammen? Wie leben wir diese Werte zusammen? Und David hat letzte Woche schon über den Wert Gnade gesprochen, Gnade und Wahrheit. Und Peter wird nächste Woche über den zweiten Teil sprechen. Und ihr seht ihr hier quasi aufgelistet die unterschiedlichen Kulturpunkte. Das sind meistens Doppelpunkte, also wo immer zwei Dinge zusammengefasst sind, wie Gnade und Wahrheit, natürlich und übernatürlich. Sagen, hey, unsere Gottesdienste sollen natürlich und übernatürlich sein, unsere Beziehungen natürlich und übernatürlich. Gastfreundschaft, Exzellenz und Großzügigkeit, Wachstum, Vielfalt und Multiplikation, Wertschätzung, Offenheit und Ermutigung und Familie und Gruppen. Und heute wird es um den Schwerpunkt von den zwei Punkten gehen, Exzellenz und Großzügigkeit. Genauso wie in dem anderen Punkt Wachstum, Vielfalt und Multiplikation. Wenn wir exzellent und großzügig sein möchten oder Wachstum und Multiplikation erleben möchten, dann darf ich dir jetzt am Anfang der Predigt schon sagen, diese zwei Dinge hängen so eng zusammen, dass das eine oder das andere nicht kann. Ich kann kein Wachstum erleben, wenn ich nicht großzügig bin. Ich kann kein Wachstum erleben, wenn ich nicht versuche, mein Bestes zu geben. Wenn ich nur versuche, im Mittelmaß zu sein, wenn ich nur versuche, weniger zu investieren, wie ich eigentlich schon habe, wie soll ich dann wirklich Wachstum erleben? Wenn ich gar nicht bereit bin, wirklich etwas großzügig zu sein, mutig zu sein, dann können wir kein Wachstum erleben. Diese zwei Dinge gehören so eng zusammen, das eine kann nicht ohne das andere. Und das möchten wir uns heute ein bisschen angucken. Und dazu möchte ich die Landwirtschaft ein bisschen ins Haus holen. Weil zu sagen am Schluss, ist es genau wie die Saat und die Ernte. Ich sähe das beste Korn, was ich kriegen kann. Das allerbeste, was es auf dem Markt gibt, das sähe ich. So, und was mache ich? Ich sähe es großzügig, weil ich eine große Ernte haben möchte. So, ich darf es großzügig säen. Und dann kann ich Wachstum erleben. Vielleicht kann ich die besten Rahmenbedingungen geben dafür. Sollen wir uns angucken, was es heißt, was für Rahmenbedingungen ich geben kann. Und dann kann ich Multiplikation erleben und Wachstum erleben. Aber erst in dem Augenblick, wo ich bereit bin zu säen. Wenn ich das Korn für mich behalte und es in meine Hosentasche tue, dann wird es wenig bringen. So. Dann bleibt es da und irgendwann wird es feucht und dann gammelt es und dann stinkt es und dann ist es eklig und es ist kaputt. Dann habe ich das beste Korn gekauft und es war für die Katz. Weil ich nicht bereit war, es unter die Menschen zu bringen. Weil ich nicht bereit war, es zu säen. Deswegen ist es irgendwann kaputt gegangen. Die Säen und das Ernten, das Verhältnis zu sehen. Paulus schreibt im 2. Korinther 9,6, das aber bedenkt, wer kläglich sät, wird auch kläglich ernten. Hey, wenn du wenig säst, wirst du wenig ernten. Und wer im Segen sät, wird auch im Segen ernten. Und ich finde diesen zweiten Teil von diesem Vers eigentlich so viel spannender. Paulus schreibt hier was. Und wer im Segen sät, im Segen, nicht durch den Segen oder aus dem Segen oder ich habe den Segen bekommen und deswegen sähe ich, sondern im Segen sähe ich. In dem Bewusstsein, ich werde gesegnet werden. Im Segen sähe ich. Und nicht aus dem Prinzip heraus, ich habe genügend, also kann ich auch was segnen, also kann ich auch was säen. So Gott, der Monat ist finanziell ganz gut gelaufen, am Ende des Monats, ja, jetzt bin ich bereit, davon was zu geben, was zu segnen. Sondern das Prinzip zu sagen, ich sähe im Segen, Gott, ich stelle dich an erste Stelle im Monat. Ich weiß nicht, wie der Tag werden wird. Ich weiß nicht, wie viel Arbeit ich haben werde. Ich weiß nicht, was kommen wird. Aber Gott, ich werde dich an erste Stelle stellen. Ich werde im Segen säen. Das kann ich mit meinen Finanzen machen, das kann ich mit meiner Zeit machen, aber das kann ich auch mit meinem geistlichen Leben machen. Gott, ja, am Ende der Woche habe ich noch ein bisschen Zeit, sondern ich kann mich noch ein bisschen mit dir beschäftigen. Nein, ich gehe im Segen. Ich fange an zu säen an erster Stelle, ohne zu wissen, wie es hinten raus wird. aber weil ich weiß, ich darf im Segen säen, also darf ich im Segen ernten. Das ist ein Prinzip, wir leben ja oft nach dem Prinzip der geraden Formulierung. Wir haben quasi, ich möchte euch mal ein Bild zeigen dazu. Wir sind hier an dem Punkt X und ich habe ein gewisses Investmentvolumen, was ich investieren kann, was ich tun kann. So. Dann sagen wir, okay, gut, wir investieren, um hier rauszukommen. Das wäre das klassische wirtschaftliche Prinzip, zu sagen, ich möchte das ernten, also sehe ich das. Sondern das geistliche Prinzip sagt aber, im Segen sähe ich und im Segen ernte ich. Also dieser Startpunkt ist eigentlich das Anfang und das Ende. Das ist der Erste und das Letzte. Er ist Alpha und Omega. Ich darf im Wissen darauf, dass Gott gut ist, darf ich segnen und säen. Nicht aus dem Prinzip, weil ich jetzt schon genügend habe, kann ich was säen und kann noch mehr bekommen. So, sondern ich habe etwas und gebe etwas und bekomme etwas wieder. Das ist ein Kreislauf. Wir lieben es vielleicht eigentlich aus der Sicherheit heraus, unsere Dinge zu tun. Und nicht aus dem Prinzip zu wissen, hey Gott, wir können mit dir rechnen. Nicht, weil wir besonders gesegnet, nicht, weil ich besonders gesegnet bin oder besonders reich bin, bin ich jetzt bereit, davon etwas abzugeben. Sondern ich gebe, bevor ich weiß, mit was ich gesegnet werden werde. Aber ich gebe aus dem Segen heraus. Also ich gebe im Segen. Und genau das ist das Prinzip der Saat und Ernte. Zu wissen, ich sähe dieses Korn an dem Tag X. Ich weiß, ich werde Korn ernten. Ich weiß, ich werde keine Tomaten ernten, wenn ich Korn sähe. Ich weiß, ich werde, wenn ich Karotten sähe, keine Kartoffeln ernten, im Normalfall. So, ausgenommen, ich habe etwas Falsches gesät, aber dann habe ich die falsche Saat verwendet. Ich weiß, was ich ernten werde, aber das Prinzip ist zu sagen, ich sähe im Segen. Ich gebe etwas, bevor ich weiß, was wirklich das Ergebnis sein wird. Und doch dürfen wir mutig sein. Und das ist herausfordernd zu wissen, ich kann säen, aber kann trotzdem was verlieren. Lass uns mal Matthäus 12 angucken. Das ist ein Gleichnis, was Jesus erzählt hat seinen Jüngern. Eines seiner ersten Gleichnisse, nicht das erste, aber eines der ersten. Er sitzt ist quasi auf dem Boot rausgefahren, damit die Leute ihn alle sehen können. Es waren so viele Leute da. Und er erzählt dieses Gleichnis. Hört zu, begann Jesus. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der vor einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort zu wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als aber dann die Sonne höher stieg, wurden die Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dorngebüsch und die Dornbüsche überwuchsen es und erstickten die Saat. Einiges fiel jedoch auf guten Boden und brachte Frucht, zum Teil 100-fach, zum Teil 60-fach, zum Teil 30-fach. Dieses Gleichnis, dieser Sämann hat gesät. Und glaub mir, er hat großzügig gesät, weil sonst hätte er jedes Korn einzeln reingesteckt in die Erde und genau gewusst, welcher Boden da ist. So, dieser Sämann war bereit, großzügig zu säen. Und einiges von den Körnern fällt irgendwo hin, wo es keine Frucht bringt. Es fällt auf diesen harten, abgetrampelten Boden. So, damals war das Prinzip, dass die Felder quasi dadurch abgegrenzt waren, nicht mit Grenzsteinen, sondern die Leute sind einfach immer denselben Weg lang gelaufen und dieser Weg war die Grenze. So, der war so festgetrampelt, dass da nichts mehr drauf ging. Es war einfach ein absolut fester Boden. Dann fiel einiges auf den felsigen Boden, das vielleicht schnell aufging, aber nicht diese Tiefe hatte, nicht wirklich an die Quelle herankam und quasi dann wieder verdorrt ist, weil es nicht genügend Wasser bekommen hat. Und dann fiel vielleicht einiges unter die Dornen und ins Gestrüpp hinein und die Dornen sind schneller gewachsen wie das Korn und ist damit erstickt. Aber doch ist das meiste aufs Feld gefallen, auf fruchtbaren Boden. Und es darf einen Ertrag bringen von 100-fach, 80-fach, 60-fach oder 30-fach. In der damaligen Zeit hat man davon gesprochen, von einer erfolgreichen Ernte, wenn sie nur das Zehnfache eingebracht hat. Jesus erzählt da was, was für die völlig utopisch war und völlig unnormal. Aber zu wissen, ich darf säen und es darf Ertrag bringen. Und im Stich geht es mir gar nicht so viel darum, was für unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten hat es hier im Gleichnis. Sondern zuerst möchte ich mir eigentlich erstmal mit dir das Verhältnis angucken, was hier besteht. Dieses 3:1 Verhältnis. Dreimal fällt das Saatkorn auf einen Boden, der nicht gut ist. Einmal fällt es auf den Boden, der fruchtbar ist. Und wir wissen dürfen, dieses Gleichnis legt Jesus selber aus, ein paar Verse später. Und dann geht es darum, dass diese Saat sein Wort ist, was gesprochen wird. Und es fällt auf den Boden, auf Menschen. Und wenn wir als Church ein Boden sein möchten, der fruchtbar ist, dann lasst uns ein Boden sein, der fruchtbar bringt, der Ertrag bringt. Und lasst uns nicht dieser Boden sein, der festgetrampelt ist, der aus Felsen besteht, aus Hindernissen. Lasst uns kein Boden sein, der so viel Dornengestrüpp hat, dass das Eigentliche erstickt darin. Sondern lasst uns ein Boden sein, der fruchtbar ist. Und wir können dieser Boden sein, weil wir das Potenzial jedes einzelnen Menschen entdecken möchten und das fordern möchten. Das Prinzip zu haben, ich sehe das Gute in der Situation und nicht diese drei Dinge, die nicht gut sind. Als Menschen, besonders als Deutschen, wir haben eine Begabung dafür, die Dinge zu sehen, die eigentlich nicht funktioniert. Und ich muss mich selber in der eigene Schnauze fassen dort. Wenn ich selber nach Hause komme und zu Hause bei der Haustür reingehe, sehe ich manchmal erst die drei Dinge, die nicht gut zu Hause sind und sage diese drei Dinge, die nicht gut sind. Und damit will ich ein Ding sagen, was gut ist, und schon hat das eine Ding eigentlich keinen Wert mehr. Diese Saat hat nie die Möglichkeit, wirklich aufzugehen. Und diese Vibes zu Hause, die positiven Vibes, sind eigentlich verloren, weil ich dreimal nur die Dinge gesehen habe, die nicht gut sind. So, ich habe drei Vibes gesät, die eigentlich schlecht sind, und ich habe eine scheiß Stimmung verbreitet. Und genau dasselbe Prinzip erkennen wir oft bei uns auch in der Church, zu sagen, lass uns die Dinge sehen, wo Potenzial drin steckt, und lass uns die Dinge nach oben heben. Wir müssen nicht die Dinge, die nicht funktionieren, bis ins Unendliche rumdiskutieren, sondern lass uns die Dinge feiern, die gut sind, und die nach vorne heben. Lass uns ein Boden sein, der das Potenzial fördert, jeden einzelnen Korn. Jede einzelne Person, die hier hineinkommt, sollte erleben, dass sie auf einen Boden kommt, in dem sie an Person gesehen wird. In dem sie in ihrer Unperfektheit als Mosaikstein gesehen wird, ja, aber Teil des großen Mosaiksteins sein darf und damit 100-fachen Ertrag bringt. Und damit Teil von dem Traum ist, zu sagen, wir möchten Kirche bauen. Teil von dem großen Mosaikstein zu sein. Dieses 3:1 Verhältnis. Das ist kein festes Verhältnis, funktioniert nicht immer, aber lass uns mutig sein, die Dinge zu sehen in den Menschen, die da sind. Lass uns das Potenzial entdecken. Lass uns das fördern, was gut ist. Ja, und dann fällt diese Saat auf den Boden. Die fällt auf den Boden, und was macht sie dort? Man fährt eigentlich erst mit dem Pflug drüber, damit es schön in die Erde reinkommt. Und dann darf es aufgehen. Und vielleicht können wir als Church gemeinsam wirklich der Boden sein. Vielleicht können wir noch Dünger mit hineinbringen. Vielleicht können wir noch definieren, wie viel Wasser drin ist oder nicht. Aber am Schluss zu sagen, ob die Sonne scheint, ob dieser April ein schöner April wird mit viel Sonne oder eiskalt wird und richtig eklig ist, das können wir nicht definieren. Wir können diese Rahmenbedingungen geben und müssen am Schluss mit dem Wirken Gottes rechnen. Deswegen bauen wir Kirche immer mit dem Prinzip zu wissen, ja Gott, du wirst wirken. Ja, wir rechnen mit deinem Wirken. Wir rechnen damit, dass du etwas Gutes tust. Dass du zur richtigen Zeit die Sonne schenkst. Dass du zur richtigen Zeit das Korn aufgehen lässt. Dass du zur richtigen Zeit die richtigen Wurzeln schenkst, die richtigen Nährstoffe gibst. So, wir können viel außenrum her machen und planen. Aber am Schluss können wir nicht alles beeinflussen. Wir dürfen diese Dinge auch an Gott abgeben. Aber das Aufwendigste in der Landschaft ist eigentlich der Garten. So, das Gesäte, selbst auf dem Feld, du säst es an einem Tag und es ist erledigt. So, aber um den Boden wirklich brauchbar zu machen, musst du ihn pflügen, neu pflügen, im Herbst und im Frühling. vielleicht noch Dünger draufbringen, dann vielleicht nochmal pflügen. So den Boden zu bearbeiten, ist das Aufwendigste, was du tun kannst. Ich persönlich möchte euch ein Bild mitbringen. Ich habe ein Hochbeet bei uns zu Hause in Corona am Anfang gebaut, letztes Jahr. Und ich weiß selber, es war die größte Challenge ever, quasi diesen Boden zu machen. So, wir haben bei uns einen extrem großen, schlechten Boden. Das heißt, ich musste viel Boden eigentlich abtragen, weil wir offiziell gar nichts bei uns anpflanzen dürfen. Das heißt, musste auch ganz neuen Boden anbringen. Das heißt, man muss den Boden auch vorbereiten, man muss ihn sieben, reinigen. Ach, ja, einfach viel, viel Arbeit. So, dann hast du beim Hochbeet verschiedene Schichten, die du einbaust, um entsprechend Luft und Wasser durchzulassen. Und wir haben dieses Hochbeet gebaut und ihr seht das Bild, wie es fertig aussieht und es hat viel Ertrag gebracht. So, aber das Aufwendigste an diesem Hochbeet war dieser Moment, wo wir dieses Hochbeet gebaut haben. Ja. Ja, dieses Hochbeet, das steht jetzt da und hat jetzt quasi ihre zweite Phase vor sich. Und ich habe jetzt schon vor 4 Wochen angefangen, quasi wieder neue Erde draufzusetzen, wieder die Erde vorbereiten, Altes rauszunehmen, Unkraut rauszunehmen, verschiedene Dinge rauszunehmen und Neues einzupflanzen. Und jedes Jahr lernt man dazu, so was gut ist und was nicht gut ist. Aber es braucht Zeit. Ich setze so einen Samenkorn rein und ich habe die ersten reingesetzt und die ersten sind schon aufgegangen. Aber zu wissen, ich muss den Boden dafür bearbeiten. Und der Boden ist viel, viel aufwendiger. Die Saat zu setzen, das ist ein halber Tag. So, um das Ding zu bauen, brauche ich 2 Wochen. Und das ist ja nur ein Minimalfaktor. Und wenn du ein ganzes Feld hast, dauert das viel, viel länger. Und deswegen auch, wir möchten großzügig sein. Wenn ich quasi sage, ich möchte ein Feld haben und ich möchte großzügig Ernte einfahren, aber ich bin nur bereit, quasi die Hälfte, die ich eigentlich an Saatgut bräuchte, oder die Hälfte nur zu wirklich Pflanzen zu setzen, dann kann ich auch nicht erwarten, dass ich das ganze Feld nachher abernten kann. Ich kann auch nur die Hälfte abernten. Aber zu wissen, ich darf säen und darf ernten. Wir als Church sind der Boden, auf dem das volle Potenzial entdeckt wird, jeder einzelnen Person. Die volle Stärke. Das, was Gott in dich hineingelegt hat. Du bist ein Original Gottes. Und du bist wunderbar, wie du bist. Und du passt perfekt hinein in sein Haus. Du musst dich nicht verbiegen und irgendwas verändern, sondern du bist erstmal einfach Teil von seinem Haus. Und dann dürfen wir dieses Potenzial entdecken, dann darf dieses Potenzial wachsen und darauf darf Multiplikation entstehen. Und die Sonntagsmultiplikation ist nicht nur das, was wir am Sonntag sehen an Zahlen, die im Gottesdienst sitzen, sondern kirchliches Wachstum geschieht eigentlich noch viel, viel mehr in den Herzen der Menschen. Und das sehen wir oft gar nicht. Wir sehen eigentlich nur das, was am Sonntag da ist. Vielleicht sehen wir noch die Leute, die regelmäßig in unserer Kleingruppe sind oder mit denen wir Kontakt haben. Aber eigentlich geschieht Wachstum in dem Augenblick viel, viel tiefer. Weil geistlicher Wachstum ist nicht messbar. Das kannst du nicht danach sagen, hey, es ist so oder so. Aber ich möchte dir Mut machen, dass wir gemeinsam unterwegs sein dürfen, dass wir gemeinsam wachsen dürfen. Und dass wir gemeinsam Dinge voranbringen dürfen. Das Prinzip der Saat und Ernte ist, glaube ich, das Prinzip zu wissen, ich darf etwas säen und darf etwas ernten. Aber ich sähe im Segen und ich ernte im Segen. Ich sähe nicht, weil ich dieser Monat so gut war, sondern ich tue es davor. Und dieses Verhältnis zu sagen, hey, ich sehe eigentlich die Dinge, die gut sind. Ja, ganz oft fällt vielleicht etwas auf einen Boden, der unbrauchbar ist. Vielleicht säen wir auch manchmal Wort Gottes in Situationen hinein, wo es gar nicht aufgeht. Vielleicht investieren wir als Church in Bereiche, wo wir sehen, hey, es bringt nicht den Ertrag, den wir uns erhofft haben. Aber dann geht es darum, diese Dinge zu sehen, sie zu verstehen, zu bearbeiten und den nächsten Schritt zu gehen. Und dann neu zu säen. Und ganz ehrlich, dieser Mann in dem Gleichnis, ich glaube, kein Bauer würde freiwillig genauso viel auf dem Weg säen, wie er nachher auf dem fruchtbaren Boden sät. Wir säen immer gerne lieber dort, wo wir auch wissen, dass es Ertrag bringen wird. Ich möchte mit einem Vers enden, da steht in Galater 6, da heißt es ab die Verse 7 und 10. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird es als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf dem Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir von der von Gott vorbestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Denn wenn wir nicht aufgegeben werden, wenn wir nicht aufgeben, werden wir von Gott die bestimmte Zeit, die Ernte einfahren. Wir dürfen diese Ernte einfahren zu der Zeit, wo Gott bestimmt hat. Ja, wir können nicht definieren, wann diese Ernte sein wird. Wir können nicht definieren, wann dieser Saat sein wird, wann diese Multiplikation vielleicht passieren dürfte. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir mutig sein dürfen. Dass wir das beste Korn, Exzellenz hineinbringen dürfen. Dass wir großzügig sein dürfen. Warum sollen wir mit seiner Liebe und mit seiner Güte, mit seiner Gnade sparen und sagen, wir bringen sie nur den Menschen, wo wir denken, dass das Saat wirklich aufgehen wird. Wo es auch wirklich hundertfachen Ertrag bringen wird. Weil da lohnt es sich ja zu investieren. Sondern ich darf dort investieren, wo mich der Geist Gottes hinführt. Ich darf im Geist Gottes investieren. Was darf ich als Ertrag ernten? Das ewige Leben. Ja, das ist ein Geschenk. Aber Menschenherzen dürfen berührt werden. Einfach indem ich mutig bin und großzügig sei. Wir wollen allen Menschen Gutes tun. Wir wollen zu sagen, hey, wir möchten den Menschen Gutes tun. Wir möchten das Wort Gottes in die Herzen hineinsehen und etwas Gutes tun. Ich persönlich möchte für dich beten und ich persönlich möchte noch ganz kurz zum Abschluss einen Satz lesen. Nur wenn wir säen, können wir auch ernten, Ernte einfahren. Als Kirche möchten wir ein Boden sein, auf dem die Saat aufgeht und vielfachen Ertrag bringt. Als Kirche möchten wir dieser Boden sein, auf dem dieser Ertrag neu in diesen Boden zu investieren. Und auch zu wissen, wir dürfen im Segen ernten und im Segen säen. Und nicht mit Gottes Wirken erst im Nachhinein rechnen, dann wenn alles schon durch ist. Papa, ich danke dir dafür, dass wir dich immer wieder neu an erste Stelle stellen dürfen. Papa, ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder neu begegnest und Mut schenkst. Papa, ich danke dir dafür, dass du mehr bist als wir das, was wir uns vorstellen können. Und ich danke dir dafür, dass wir im Segen, in deinem Segen sein dürfen. Dass wir mutig sein dürfen, weil wir wissen dürfen, wir dürfen in deiner Gegenwart sein. Wir dürfen mutig sein. Und ich danke dir dafür, dass wir zu deiner gegebenen Zeit dann auch ernten dürfen. Und dass wir das ernten dürfen, was du für uns vorbereitet hast. Und dass wir mehr ernten dürfen, als was wir gesät haben. Dass wir dieses Prinzip erleben dürfen. Indem wir unseren Blick auf die Saat richten, wo wir sehen, dass du wirkst. Und ich danke dir dafür, dass die Saat immer wieder neu in unserem Herzen auch aufgehen darf. Und dass dein Wort in unserem persönlichen Herzen, in meinem Herzen viel Ertrag bringen darf. Und dass ich das weitergehen darf. Ja, ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen.